Wenn wir dazu mal aufstehen müssen, das reißt einen ja förmlich vom Hocker. Wenn ich mich nicht so geniert hätte, wäre ich aufgestanden. Aber ich denke, wir stehen jetzt mal auf und wir machen mal kurz die Fenster auf und ich bete noch. Spurgeon hat einmal gesagt, neben dem Heiligen Geist ist die Frischluft am zweitwichtigsten. Wir wollen beten. Vater im Himmel, dafür danken wir dir, dass du uns herausforderst, zu dir zu kommen, in deiner Nähe, ja in dir zu bleiben. Danke, dass du unser Vater geworden bist. Und du würdest es noch sehr gerne für viele Menschen werden. Wir bitten dich, dass du dich offenbarst, auch jetzt in diesem Gottesdienst, dass wir etwas spüren davon, dass du zum Segnen bereit bist und dass du gegenwärtig bist. Herr, du kennst unsere Gedanken, unsere Gefühle. Du kennst unser inneres Auflehnen gegen dich. Du kennst unsere Motivationen zum Handeln, zum Reden und zum Tun. Ich bitte dich, nimm du uns ganz heute Morgen gefangen unter die Zucht deines guten Heiligen Geistes, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Herr, rede du zu uns. Amen. Ja, den Predigtext haben wir vorhin schon gehört. Ich weiß nicht, ob noch jemand den so im Ohr hat, oder? Es ist eigentlich, ja, hier war mal so eine Leiste, das fand ich praktischer. Dann rutscht der Text nicht immer so weg, das Blatt. Es geht heute Morgen um das Thema, ich drücke es erstmal etwas biblisch aus, wie es ja auch in diesem Abschnitt heißt, nämlich, O Heiland, reiß den Himmel auf. Und da klingeln bei uns ja sofort die Glocken. Ja, süßer die Glocken nie klingen als zu der Weihnachtszeit. O Heiland, reiß den Himmel auf, dieses bekannte Lied. Aber ich habe es etwas umformuliert. In unsere heutige Situation hinein, denn manchmal versteht man die biblische Sprache nicht mehr so, wie sie gemeint ist. Und deswegen habe ich es umformuliert. Nämlich, oh Gott, tu doch endlich etwas. Wer spricht denn von uns noch in solch einer abgeklärten Sprache, wie sie damals in der Bibel war und wie sie heute ja auch noch ist? Und ich muss ehrlich zugeben, ich unterliege auch manches Mal diesem frommen Reden, dieser Sprache Kanaans, wie man das so schön sagt. Aber wenn ich mit Menschen auf Du und Du bleiben will, im Gespräch bleiben will, wenn ich mit Menschen auf Augenhöhe diskutiere über Gott und seine Welt, dann muss ich mich auch der Sprache bedienen, die mein Gegenüber spricht. Da muss ich mich hineinversetzen in die Situation, die ich überhaupt nicht kenne, aber versuche zu erkennen in dem, der mir gegenübersteht. O Gott, tu doch endlich etwas. Ich weiß nicht, wie deine Situation im Moment ist, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Natürlich mit dem Auto oder zu Fuß, ist klar, das meine ich aber nicht. Das, was uns im Inneren bewegt, was keiner sieht, was keiner beobachtet, was keiner merkt, das tragen wir alles so in uns. Und es muss schon Blitz und Donner vom Himmel regnen, wenn wir Christen einmal anfangen, ehrlich zu sein. Mal wirklich das zu sagen, was in mir drin steckt. Es hat mal jemand zu mir gesagt, erschreckt aber jetzt bitte nicht, lass doch die Sau einfach raus. Lassen wir das, was mich bewegt, raus? Jesaja, der hat das gemacht. Der hat das, was ihn im Inneren bewegt hat, herausgelassen, unter Schreien. Ich kann mich an eine Situation in meinem Leben erinnern, während meiner Dienstzeit in Kreuznach. Da war der Bruder vom Winfried Bornhaus schwer krank. So krank, dass man meinte, er würde sterben. Und er musste sich einer schwierigen Operation in Mainz in der Klinik unterziehen. Seine Mutter rief mich an und sagte, können Sie nicht mal, damals waren wir noch per Sie, können Sie nicht mal den Hartmut besuchen? Ich sage, ja, mache ich. Und ich war von dem, was ich dort gesehen, weniger gehört, was ich dort gesehen habe, so erschüttert. Ich war so deprimiert, am Boden zerstört, dass ich, als ich heimkam, verschiedene Leute von der Gemeinde anrief und sagte, lasst uns auf die Knie gehen und für diesen Hartmut beten. O Heiland, reiß den Himmel auf. O Gott, tu doch endlich was. Wenn ich da heute noch dran denke, dann läuft es mir immer noch kalt den Rücken runter. Und er hat etwas getan. Er hat Großes getan. Hartmut durfte wieder gesund werden. Er hat die OP gut überstanden. O Gott, tu doch endlich was. Vielleicht ist der ein und andere heute Morgen hier, der das auch so formulieren möchte, aber nicht will. Warum? Weil du dich schämst. Warum schämen wir Christen uns eigentlich so, die Sprache wirklich so zu gebrauchen, die Gott uns gegeben hat? Was war das denn damals für eine Situation gewesen? Aus was heraus nimmt Jesaja diese Worte in den Mund und verwendet sich für das Volk vor Gott mit diesen Worten? Die meisten kennen diese Geschichte, kennen die Situation des Volkes Israels mit ihrem Auf und Ab, mit den vielen Versprechungen. Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres, und wir haben vielleicht auch vieles versprochen. Wenn dann werde ich so. Oder ich habe mir vorgenommen, vielleicht jetzt jeden Tag öfter die Bibel zu lesen oder zumindest einmal am Tag die Bibel zu lesen. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welche Dinge du dir vorgenommen hast. O Heiland, reiß den Himmel auf. Israel war am Boden zerstört. Das Volk, zu dem diese Worte von Jesaja gesprochen wurden, befand sich in einer prekären Situation, in einer Situation, in der sie nicht mehr aus noch ein wussten. Sie wussten, wir haben Mist gebaut. Wir haben den Vater, wir haben eben vom Vater gehört und gesungen in diesem Lied, wir haben diesen Vater in den Dreck gezogen. Wir haben diesem Vater, unserem, meinem Vater, Unehre bereitet. Und wir müssen jetzt das tragen, was wir uns eingebrockt haben. Wir müssen jetzt diese Suppe auslöffeln und da muss lange gelöffelt werden, bis das vorbeiging. Israel in einem Ausnahmezustand. Israel in einer Situation, wo sie lieber gestorben wären, als weitergelebt hätten. Nicht nur ihr Inneres war zerstört durch ihren Ungehorsam, sondern auch der äußere Treffpunkt, der sakrale Raum, sprich Tempel, war zerstört. Der Mittelpunkt der Zusammenkunft war zerstört. Könntet ihr euch vorstellen, könnten wir uns vorstellen, wenn auf einmal dieses tolle Gemeindehaus nicht mehr wäre und wir müssten uns irgendwo versammeln? Könnten wir uns das vorstellen? Aber damals war das noch ganz anders. Damals war ja der Sohn Gottes noch nicht da. Damals war das Volk auf den Tempel, auf die Gemeinschaft, um sie zu erleben, dort im Tempel angewiesen. Dort war Gott präsent. Da war er nahe gewesen. Und jetzt war das weg. Da konnten sie nicht mehr fromm sein, wie sie gerne gewollt hätten oder gerne sein wollten. Und dann kam die Zerstreuung, die Verbannung. Eins zog sich nach dem anderen hin und nach. Und dann in diesem fremden Land, Babylon, ging diese Abwärtsbewegung immer weiter. Es hat keinen Halt gegeben. Sie verbündeten sich mit dem Volk, mit heidnischen Völkern. Der Augapfel Gottes verband sich mit dieser Welt. Und wie oft hat Gott dem Volk Israel sagen müssen, Mensch, wenn ihr doch stehen bleiben würdet und umkehren würdet, dann könnte euch geholfen werden. Aber Israel zum größten Teil hat Gott einen lieben Mann sein lassen und hat sich nicht darum geschert, wie er darüber denkt oder wie er aus diesem heraus handeln würde. Und sie haben es am eigenen Leibe erleben müssen, wie Gott gehandelt hat. Ganze Generationen sind dahin gestorben, weil der Ungehorsam größer war als der Gehorsam. Weil die Sehnsucht nach dem Sterblichen größer war als die Sehnsucht nach dem Unsterblichen, nämlich nach Gott, dem Vater. Weil ihre eigenen Lüste mehr Befriedigung finden sollten, als wie die Lust nach dem Vater, die Lust nach dem Herzen Gottes. Und Gott sagt nicht immer, ja, meine Lieben, macht ruhig mal so weiter. Es wird auch mal wieder eine Stunde und ein Tag kommen, wo sich das ändert. Oh, Gott hatte eine lange Atempause gehabt zwischen dem, was das Volk Israel tat, und von dem an, als Gott fing an zu handeln. Eine lange Atempause. Und es ist schrecklich, wenn Gott nicht mehr spricht. Es ist fürchterlich, wenn man Gott nicht mehr reden hört, wenn man das Verlangen danach hat, oh Gott, tu doch mal endlich was, rede doch mal endlich und es passiert nichts. Ich weiß, von was ich spreche. Als ich meinen Schlaganfall hatte und danach mit der Welt nicht mehr klarkam, ich Gott nicht mehr verstand, warum er mich von jetzt auf gleich aus dem Gemeindedienst herausriss. Und Gott einfach nicht geredet hat, mir bis heute noch keine Antwort gegeben hat. Ich weiß nicht, ob er mir eine Antwort gibt. Ist auch gar nicht so tragisch. Diese Spannung muss ausgehalten werden. Diese Spannung muss durchlebt werden und durchzittert werden. Und diese Spannung muss durchweint werden. Der Psalmbeter sagte einmal, ich lag nachts in meinem Bett, mein Kopfkissen war nass vom Weinen, von den vielen Tränen, die aus mir herauskamen. Und Israel, der Himmel war verschlossen. Der erste Gedanke, der verschlossene Himmel. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich uns mal ein Bild zeigen, dass das etwas verdeutlichen soll, was Jesaja durchlebt hat und was er damit getan hat, mit diesem Erlebten. Ich weiß nicht, ob das Bild jemand kennt. Kennt das jemand? Ein ganz bekanntes Bild, mit eins der teuersten Bilder, die es auf dem Kunstmarkt gibt. Der Schrei von Edvard Munch oder Münch, je nachdem, wie es ausgesprochen wird. Er geht spazieren und so stellt er das Bild auch dar. So hat er es erlebt. Er geht spazieren über eine Brücke und auf einmal hört er einen entsetzlichen Schrei. Und er versucht, in diese Richtung hineinzuschauen, nimmt aber nichts wahr. Aber der Schrei gellt ihm immer noch in den Ohren so stark, dass er seine Hände an die Ohren legt und versucht, diesen Schrei zu mindern. Und dabei werden von seinen Händen sein Gesicht zusammengepresst. Man möchte fast meinen, zu einer Fratzke. der Schrei. Das hat ihn tief bewegt. Eigentlich ist das eine Szene von vier Darstellungen, von vier Bildern. Und ich habe dieses herausgegriffen. Der Schrei. Da spürt man etwas. Hier dieser Mann, seine ganze Körperlichkeit wird damit ausgedrückt. Ich hätte gerne den Jesaja damals mal gesehen. Ich hätte ihm gerne mal ins Gesicht geguckt. Ich hätte ihm gerne mal über die Schulter geschaut. Oder ich hätte ihm gerne mal zugehört, wie er das damals machte. Wie er damals zu Gott schrie für sein Volk. Es war doch sein Volk. Und er lebte unter diesem Volk. Er redete zu diesem Volk. Aber dieses Volk stellte auf Stur und auf Durchzug. Und Gott hatte auch irgendwann die Nase voll. Aber das fing ja schon viel früher an. Aber da kann ich nicht drauf eingehen, von Adam und Eva her. Von dem Moment an, als die Tür vom Paradies hinter ihnen zuklappte, klappte auch die Tür zum Himmel zu. Da war keine Verbindung mehr. Das war abgebrochen. Es begann alles mit Ungehorsam. Es begann alles damit, mich selber zu verwirklichen. Es begann alles damit, meinen Willen durchzusetzen und das, was ich am liebsten machen würde, tue. Damit begann alles. Darf ich dir mal die Frage stellen? Ich habe sie mir auch gestellt. Womit begann es eigentlich in deinem Leben bis heute, dass du irgendwann das Handtuch geschmissen hast und nichts mehr von Gott wissen wolltest und willst? Was war der Auslöser? Was war das in deinem Leben? Der Himmel war verschlossen. Und das ist das Schrecklichste in der Menschheitsgeschichte überhaupt, wenn Gott sich zurückzieht. Wenn das Schloss einrastet und eine Trennungslinie da ist. Der Himmel, Gott sei Dank, blieb aber dann trotzdem nicht für immer verschlossen. Es gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder Lichtblicke, in denen Gott handelte und Israel auch wieder durchatmen konnte. Es gab immer wieder Zeiten der Offenbarungen Gottes. Und Jesaja erinnert sein Volk an diese Zeiten, in denen sich der Himmel wieder langsam öffnete, sporadisch, aber Segen Gottes wie Regen vom Himmel herabfiel. Gott ist ein barmherziger Gott. Ja, damals hatte Gott sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens herausgeführt. Und die waren alle begeistert. Auch wenn die Strapazen hart waren. Aber sie waren froh, nicht mehr unter dieser Macht eines Despoten leben zu müssen, der sie ausnutzte. Kennen wir nicht diese Bilder bis heute? Gibt es in unserer Gegenwart, in anderen Ländern dieser Erde, nicht auch solche Machtmenschen, Machtbesessen, die ihre Macht fälschlicherweise brutal ausüben? Er führte sein Volk auf wunderbare Weise durch das Meer hindurch. Ich möchte nur mal so einige Dinge aufleuchten lassen. Das waren doch Highlights in dem eintönigen Leben, in dem eintönigen Ablauf der Biografie des einzelnen Menschen in dieser Volksmasse Israel. Signale aus dem Himmel, Sternstunden Gottes, Offenbarungen Gottes. Vielleicht auch unter uns. Sternstunden Gottes in unserem persönlichen Leben, woran er verdeutlichen wollte, hier, ich bin dennoch da, auch wenn du jetzt nichts spürst. Auch wenn du jetzt auf deine Frage hinsichtlich deiner Krankheit keine Antwort bekommst. Auch wenn deine Gefühle mit dir im Moment verrückt spielen. Gott, der Vater, er ist da. Gott versorgte sein Volk in der Wüste und brachte es ins verheißene Land. Und Jesaja blickt dann auch in die Zukunft hinein und stellt fest, auch die Zukunft wird nicht besser werden. Auch die Zukunft ist schon vorschattiert. Grau in Grau, bis nachher schwarz in schwarz. Als die weiteren Wegführungen Israels waren und ganze Generationen dahin starben. Aber einige sind auch unter diesem Volk Israel gewesen und das ist ja bis heute so geblieben, auch hier, jetzt und heute, die ihren Blick nach vorne richten, die nicht festhalten wollen an dem schweren Erlebten der vergangenen Jahre oder Tage, die dennoch ihre Zuversicht in die Zukunft hineinsetzen, weil Gott die Zukunft in der Hand hat. Gott hat deine Zukunft heute in der Hand. Gott hat auch meine Zukunft heute in der Hand. Ich muss nicht bis morgen warten. Und wie gut ist es, dass es damals schon solche Menschen gab, die glaubensvoll nach vorne blickten. Einige Israeliten vertrauten Gott. Und viele hatten auch noch ein gesundes Empfinden für Gott. Auch dann, wenn die Not gen Himmel schrie. Und ich muss so auch an unser Land zurückdenken oder an andere Länder dieser Erde, wo die Not zum Himmel schreit und es keine Änderung gibt. Und ich habe so den Eindruck, dass es gerade auch unter uns Christen, und ich beziehe mich voll ein, dass es da an der mangelnden, tiefgreifenden Erkenntnis für die immer stärker werdende Not der Christusferne ist und gibt. Immer mehr Menschen wenden sich bewusst ab von Gott, auch in unseren Gemeinden. Oder die immer stärker werdende Liberalisierung dem Worte Gottes gegenüber, zum Beispiel in unseren Kirchen durch die entsprechenden Würdenträger, wo das Kreuz in Jerusalem ausgezogen wird, von der Brust genommen wird, wenn man Juden gegenübersteht, wo man sich schämt, ein Kreuz zu tragen. Da kann ich nur sagen, mit den Worten: O Gott, tu doch endlich was. Lass doch unser Volk, das die Reformation durchlebt hat, lass es doch nicht einfach so dahin vegetieren, nur noch mit christlichem Anstrich. Und ansonsten man nur nach seiner Idee und seiner Fasson versucht, selig zu werden. Ja, wir haben kein glaubwürdiges, durchschlagendes Bekenntnis mehr, wie damals das Volk, wo die Menschen sich zusammengetan haben. Oder uns fehlt es manches Mal an durchschlagender Kraft und Einigkeit, so wie damals bei der Gründung der verschiedensten Gemeinschaftsbewegungen. als die Väter auf den Knien lagen, zusammenkamen und haben darum gekämpft und gebetet: Herr, lass doch ein neuer Ruck durch unser Deutschland hindurchgehen, damit Menschen zum Glauben finden und dein Name geehrt und gepriesen wird. Mir sagte mal ein Moslem: Wir Muslime sind eigentlich besser als ihr Christen. Ich fragte ihn, wieso? Wo gehen denn Christen auf die Straße, wenn der Name Gottes in den Dreck gezogen wird? Und dabei denke ich an all die Attacken, die passiert sind, wo Mohammed angeblich verunglimpft wurde. Denken wir an Frankreich oder auch anderen Situationen. Wir sitzen doch gut. Die Väter damals, die haben es so gemacht wie Jesaja auch. Die haben darum gerungen und gekämpft und geschrien: O Heiland, reiß den Himmel auf. O Heiland, tu doch etwas. Gott will und bleibt trotzdem Vater dieses Volkes Israels. Er öffnet den Himmel und lässt sein Wort wieder hell aufleuchten. Der zweite Gedanke, der aufgerissene Himmel. Ich denke an eine Situation zurück. Da waren wir als Familie in Urlaub und wir wollten einen Berg hinaufgehen. Wir hatten, unsere Kinder waren damals drei, der Sebastian war, glaube ich, so drei, vier oder fünf, ich weiß nicht genau, so um den Dreh rum. Und da sind wir da hochgekraxelt und auf einmal der Himmel zog sich zu, es wurde immer dunkler und dunkler und wir kamen dann oben an dem Zielpunkt an und dann sagte ich, es hat keinen Wert, dass wir hier bleiben, wir drehen um. Denn das in den Bergen geht das ja schnell. Da sind wir umgedreht und da fing es auch schon an zu donnern, zu blitzen und zu regnen. Ich nahm unseren Sebastian auf die Schulter. Ich war ja damals nicht viel kräftiger wie heute auch. Hab den da oben drauf und dann umpackt er mich hier so am Hals, so, ja, anstatt so hier oben, und macht er so die Arme um den Hals und ruft ganz laut: Jetzt muss aber der Herr Jesus kommen. Das werde ich nie vergessen. Jetzt muss aber der Herr Jesus kommen. Es hat trotzdem weiter geregnet. Wir kamen pitschnass zu Hause an. Mit anderen Worten: O Gott, tu doch endlich was. Das war ja damals von Sebastian doch ganz vornehm ausgedrückt. O Gott, tu doch endlich was. Gott reißt den Himmel auf. Jesaja wünscht sich einen aufgerissenen Himmel. Vielleicht wie damals auf dem Sinai, was war das alles toll? Da hätte man das Lied singen können, wenn es gegeben hätte: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Nein, das mussten die gar nicht singen. Sie waren von diesem Ereignis so ergriffen. Und deswegen wünschte ich Jesaja dieses Ereignis wieder herbei, dieser Gottesnähe, dieses Gott in mir, Gott in uns. Der Berg rauchte, alles bebte und Gott redete. Er zeigt seine Gegenwart, er offenbart seinen Willen. Immer wieder können wir das in der Bibel nachlesen, dass Gott sich wieder geoffenbart hat. Und er knüpft immer da an, wo die Geschichte durch mich mit ihm unterbrochen wurde. Merci beaucoup. Ja, wo wir die Geschichte Gottes mit uns, er mit uns, wo wir sie unterbrochen hat, da knüpft Gott wieder an. So auch hier mit diesem Volk Israel. Er knüpft da an. Ich erinnere mich, so gerade wenn ich so mit älteren Menschen ins Gespräch komme: Ach, was war das früher doch alles so anders? Was war das doch früher so schön? Da war das und das und das und die kam und die kam. Welche noch? Sag ich, nee, weiß ich nicht, weil ich die nicht kenne. Ja. wie war das alles so anders? Ja, es war anders. Aber ob es auch immer dem Willen Gottes entsprochen hatte, ist eine andere Frage. Vielleicht wünschen wir uns auch sehnsüchtig solch ein Sinai-Erlebnis, dass Gott herabkommt, hineinspricht in meine Situation, die so dunkel und verworren ist, die so schuldbeladen ist, dass Gott vielleicht gar nicht mehr durchdringen kann, aber er kann. Und wie viele Menschen sind verzweifelt, wissen nicht mehr aus noch ein, werfen sich vor den Zug oder springen irgendwo runter oder schlucken Tabletten. Verzweiflung pur. Aber wohl dem, der in dieser Situation die Sicht Gottes wieder neu geschenkt bekommt. Aber wie sollte das geschehen? Wie sollte die Situation Gott und Israel wieder zusammengefügt werden? Wie konnte das passieren? Es war doch zu viel kaputt gegangen. Vertrauen ist verloren gegangen. Da war doch nichts mehr gewesen, wo man eigentlich hätte nicht mehr anknüpfen können. Um nicht einen Spagat auf die Bühne zu legen. Auf die Bühne dieser Welt. Auf der kleinen Bühne deiner Welt. Wie hätte er das machen sollen? Zu viel kaputt, zu viel Kleinholz, zu viel Absagen von Menschen an Gott. Damals sprach der Psalmist von einem triefenden Himmel. Ja, ich wünsche mir auch manches Mal solche Situationen, dass Gott so lebendig wirkt und wird, dass wir ihn begreifen und verstehen. Herr, schaff noch einmal einen zweiten Sinai. Fang mit uns noch einmal von vorne ganz neu an. Ich weiß nicht, ob am Anfang dieses Jahres, ob der ein und andere von euch da auch gesagt hat, Herr, wir wollen jetzt noch mal ganz neu durchstarten. Wir fangen noch mal ganz neu an. Ein neues Jahr, neues Glück, was weiß ich, worin, überall. Wir fangen wieder ganz neu an. Ist Gott, ist Jesus Christus für dich in deinem Leben zum Spielball deiner Sehnsüchte geworden? Oder ist er zur Ersatzbefriedigung geworden, deiner geistlichen Unfähigkeit? Und dann ist es soweit. Dann passiert es. Gott erhört Gebet. Keiner hat je daran gedacht und gehofft. Jahrhunderte später reißt der Himmel auf. Wir kommen von Weihnachten her. Und in einer großartigen Inszenierung proklamiert Gott sein Vorhaben in diese Welt hinein mit einer großartigen Sinfonie, mit einem großartigen Orchester, mit einer unwahrscheinlichen, alles hineingelegten Information und Darbietung. Da passte alles. Und von diesem Moment an ist es so wie in einem großartigen Konzert oder in einem Musical, wo eins aufs andere aufbaut, bis zum entscheidenden Finale hin und man nur noch staunt. Wie Gott auf einmal den Himmel aufgerissen hat und anfängt, Segen herunterregnen zu lassen. Und da wird das Wort wahr, was kein Ohr gehört hat, was kein Auge gesehen hat, das hat Gott in Szene gesetzt und hat Gott wahrgemacht für ein Volk, das ihn abgelehnt hatte. Das hat Gott wahrgemacht für mich und für dich. Und diese Inszenierung ist nicht auf CD gepresst worden oder auf die neuen Tonträger und was weiß ich, was es heute alles gibt. Nein, das muss nicht ständig erneuert werden. Und letztlich kommt man doch wieder auf die LP, die gute LP zurück mit einem tollen Tonabnehmer. Nein, bei Gott hat das seine Gültigkeit. Was der Himmel beschlossen hat in der Ewigkeit, wird hier auf der Erde in der Vergänglichkeit zu einem großen Ereignis inszeniert. Jesus, er ist dabei der Mittelpunkt dieser Inszenierung. Und das bedeutete für ihn, nicht so laissez-faire durch den Alltag seines Lebens, seines kurzen Lebens hindurchzugehen, sondern mit höchster Anspannung, Herausforderung. Und ja, es lag eine Dramatik darin, die nicht mehr zu überbieten war. Dann hängt er dort am Kreuz. Und er ist die Vollzugsperson für den geöffneten Himmel. An dieser Person kommt keiner vorbei. Aber den Ton gibt er nicht an. Und er spielt auch nicht die erste Geige, wie in manchen Konzerten der erste oder zweite Geiger den Ton angibt. Nein, der Ton gibt sein Vater an. Er hat diese Partituren geschrieben, die über diesem großartigen Konzert und dieser Darbietung durch Jesus Christus, er hat sie geschrieben. Und das stimmte überein, das war deckungsgleich. Und in diesem Moment, das Zerreißen des Vorhangs von oben an bis unten hin, und der wurde nicht wieder schnell geflickt, nein. Der blieb offen. Er war weg. Die Verbindung war wieder da. Der Himmel wurde geöffnet. Und dann die vielen Ereignisse, die dann hinterher kamen. Ihr könnt sie ja selber mal nachlesen. Und das Größte, nein, man kann es gar nicht klassifizieren. Eines der bedeutendsten Ereignisse, seine Auferstehung, Himmelfahrt und das sich setzen zur Rechten Gottes des Vaters. Aber nicht nur das. Diese ganze Inszenierung läuft auf eins hin. Dich beim Vater in der Ewigkeit wiederzusehen. Erst dann wird der Schlussakkord in diesem Konzert, in diesem Befreiungskonzert angestimmt. Und in einer Inszenierung, die wir mit Sicherheit mit unseren Ohren noch nie gehört haben. Ein großartiger Posaunenklang. Stimmig, abgestimmt auf dem, der auf dem Throne sitzt, Jesus Christus. Das ist das Gewaltige. Gott selber ist da. O Gott, tu doch endlich was. Ihr Lieben, was muss Gott denn noch tun heute? um zu der Erkenntnis zu gelangen, Menschenskinder, das reicht doch. Mehr wird es nicht mehr geben. Es wird keine Überbietung und Darbietung mehr geben, die da heranreicht. Das ist alles unvollkommen. Aber diese Darbietung, die Jesus Christus uns geliefert und gelebt hat, das ist die entscheidende für diese Zeit und für die Ewigkeit. Zum Schluss. Auch am Ende unseres Lebens darf ich unter diesem geöffneten Himmel bleiben. Mit der Schippe voll Dreck, die auf meinen Sarg drauf fällt oder was es nachher mal sein wird, das wird nicht das Ende sein. Das wissen wir. Das ist nur vorläufig. Der Himmel steht offen. Er bleibt offen. Ich denke da zum Beispiel an den Stephanus. Der war ja kurz vor dem Ende seines Lebens angelangt. Provozierend, bewusst, herausfordernd, mit dem Ziel, töten. Ich weiß nicht, ob er die Atemzüge gezählt hat, die er noch geatmet hat, bis zum letzten Steinwurf, als er dann starb. Aber er blieb nicht in dieser Lethargie des Sterbens verankert, sondern er sagt noch als Zeugnis von all den drumherum Stehenden deutlich wahrnehmbar: Ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn herabsteigen. Er sieht, wie Jesus ihm wie er aufsteht von seinem Thron und sich aufmacht, um dem Stephanus entgegenzugehen, in die Arme zu nehmen und sie gemeinsam in die Herrlichkeit hineinzugehen. Ich möchte dieses Bild bewusst mal so ein bisschen ausziehen. Da hat Gott etwas getan. Er ist gestorben, um zu leben. Auch wir, wenn wir an Jesus Christus glauben, sind wir Menschen. Wenn wir sterben, sterben wir in die Hand Jesu hinein. Sterben wir in den hinein, zu dem ich vorher gerufen habe: O Gott oder O Heiland, egal wie wir es formulieren wollen, reiß doch den Himmel auf. Ihr Lieben, formulieren wir doch unsere inneren Anliegen doch vielleicht etwas offensiver nach außen hin. Ich kann für jemanden nur beten, wenn ich auch weiß, wie es ihm geht. Ansonsten bleibt alles Beten, und das werte ich bitte nicht ab. Ansonsten bleibt alles Beten an der Peripherie der erwünschten Ziele. O Heiland, reiß den Himmel auf. O Gott, tu doch endlich was. Heute, jetzt und hier.